Ja, ein gutes neues Jahr wünsche ich dir, wünsche ich euch allen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Einige lächeln, das ist schon mal gut. Ja, ich wünsche euch wirklich, dass ihr das Jahr irgendwie begrüßen könnt. Ich denke, es ist ein spannendes Jahr. Wenn ich so an die letzten Jahre denke, man weiß ja nie so genau, was passiert. Es gibt ja die ein oder andere Überraschung. Und ich denke, es gibt auch in dem Jahr wieder gute Dinge zu entdecken. Es gibt, viel gemeinsam zu erleben. Und es gibt auch Dinge, die wir persönlich gestalten können, die wir als Gemeinschaft gestalten können. Und da wünsche ich uns einfach, dass wir da gute Schritte gehen können und dass wir die Zusage, die wir in der Jahreslosung hören, dass die uns wirklich auch durch das ganze Jahr begleitet. Wir hatten jetzt keine Textlesung. Ich erkläre euch nachher noch, warum. Ist einfach ein sehr langer Abschnitt, in dem die Jahreslosung steckt. Und möchte trotzdem noch mal ein ganz kurzes Gebet sprechen, bevor ich in die Predigt einsteige. Ja, Gott, das Jahr liegt vor uns und möchte danken, dass du mit in dieses Jahr reingehst. Siehst, dass wir jetzt ganz unterschiedlich hier sind. Der eine denkt schon wieder, hoffentlich ist das Jahr bald vorbei. Der andere freut sich mega auf das Jahr. Möchte ich bitten, dass du uns die Augen öffnest für die Momente, in denen du da bist, in denen du in uns und durch uns wirkst. Und ich möchte dich bitten, dass es ein Jahr wird, was dir wirklich zur Ehre dient, was Menschen gut tut und was uns selber voranbringt. Danke, dass du uns begleitest. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du die Worte gebrauchst, um bei jedem anzukommen. Hilf uns, bei dir anzukommen und das zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich sitze in der Schule. Alle sprechen über die geniale Party vom letzten Wochenende. Doch ich selbst war nicht eingeladen. Ich bewerbe mich für einen interessanten Studienplatz oder einen neuen Job. Ist genau das, was ich machen möchte. Doch die Personalchefin teilt mir mit, dass sie jemand anderes für geeigneter hält. Ich nehme allen Mut zusammen, spreche die Person an, an der ich schon lange großes Interesse habe. Doch sie macht mir unmissverständlich und schmerzhaft klar, dass das mit uns so nichts werden wird. Ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein. Doch mit dem, was in meinem Leben passiert ist oder womit ich immer noch zu kämpfen habe, sagt man mir, so bist du hier nicht willkommen. Ich sitze bei einem Bier mit Vereinskollegen am Tisch, werde gefragt, was ich am Sonntagmorgen mache, erzähle, dass ich in den Gottesdienst gehe und erlebe, wie die Stimmung plötzlich kippt und sich mein Gegenüber nicht so recht zwischen Belächeln, Angewidertsein und Mitglied entscheiden kann. Ich denke, jeder von uns kennt solche oder ähnliche Erfahrungen. Wir werden abgewiesen, dürfen nicht dazugehören, sind irgendwie außen vor. Manchmal sagt man uns das ausdrücklich, manchmal in einer kleinen Nebenbemerkung, manchmal spüren wir es durch Mimik, durch Gestik, manchmal bilden wir es uns aber auch nur ein, weil wir unsicher sind über uns selbst oder über den anderen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein Satz, der über diesem Jahr stehen soll, ist wieder mal eine einfache, klare und verständliche Jahreslosung, habe ich gedacht. Deshalb schätze ich auch so die Arbeit von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft, die für jedes Jahr einen Vers aussucht und ihn quasi als Jahresmotto über das Jahr stellt. Das ist ein Satz, den man sich merken kann, den man meditieren kann, den man verinnerlichen kann und der einen auch wirklich ein ganzes Jahr begleiten kann. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und im griechischen Ursprungstext des Evangelisten Johannes ist die Formulierung sogar noch deutlicher. Da steht nicht nur, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern da steht eigentlich, den werde ich nicht nicht abweisen. Nicht abweisen. Doppelte Verneinung. Jetzt nicht im Sinne von einem lyrischen oder einem logischen Sinn einer Bejahung, ja, den werde ich auf jeden Fall abweisen, minus mal minus gibt plus, sondern im Sinn einer Bekräftigung der Verneinung. Also den werde ich niemals abweisen. Ganz bestimmt nicht. Definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht abweisen. Jesus betont, wenn du zu mir kommst, dann bleibst du bei mir. Ich werde alles dafür tun, dass du bei mir bleibst. Ich werde mich so für dich einsetzen, dass du bei mir bleibst. Und dann gibt es noch eine zweite spannende Beobachtung, und zwar in Bezug auf das Wort, was mit abweisen übersetzt wird. Johannes gebraucht es nicht nur hier, sondern es kommt noch an anderen Stellen im Johannesevangelium vor. Johannes 2,15, da schmeißt Jesus die Händler aus dem Tempel hinaus. Das gleiche griechische Wort. Johannes 9,34 wird ein Blinder von den Pharisäern aus dem Haus rausgeworfen. In Johannes 10, Vers 4 treibt der Hirte die Schafe raus aus dem Stall. Und in Johannes 12, 31, und damit sind wir auch schon bei allen Vorkommen von diesem Wort im Johannesevangelium, wird der Herrscher dieser Welt rausgeschmissen. Sehr starkes Wort, dieses Hinauswerfen. Das heißt, in diesem Zusammenhang wird schnell deutlich, dass Jesus nicht nur sagt, kommt zu mir und ich werde euch nicht abweisen, euch mit offenen Armen empfangen, sondern Jesus sagt, wenn du in meiner Nähe bist, dann werde ich dich ganz bestimmt niemals aus dieser Nähe hinauswerfen. Wenn du bei mir bist, dann kannst du dich absolut darauf verlassen, dass ich dich niemals, niemals hinausstoße. Und das liegt, wenn wir uns weiter damit beschäftigen, ganz klar nicht an dem, was wir tun, an dem, was wir vorzuweisen hätten, sondern es liegt einzig und allein daran, wie Jesus Christus ist, wer er ist und was er tut. Also wer zu Jesus kommt, der wird ganz sicher definitiv nicht hinausgeworfen. Eine einfache, verständliche Botschaft, die eigentlich erstmal gar nicht so viel Erklärung braucht und die uns wirklich durch das Jahr hindurch auch ermutigen darf. Wenn man jetzt im Internet diese Jahreslosung eingibt, dann erscheinen natürlich ganz viele Bilder. Jedes Jahr gibt es ja eine ganze Reihe von Künstlern und Künstlerinnen, die sich mit dieser Jahreslosung beschäftigen und die dann kreativ dazu ein Bild kreieren, sehr oft mit leuchtenden Farben. Schon gefragt, warum das so im künstlerischen Bereich irgendwie dazugehört, zumindest im christlichen Bereich ist immer alles schön farbig. Auf sehr vielen Bildern könnt ihr in diesem Jahr auch eine offene Tür finden. Ich kann euch viele Bilder nicht zeigen, hat mit Copyright-Gründen zu tun. Offene Türen, die einfach ausdrücken, du bist willkommen, die Tür steht offen. Komm zu mir, denn mein Haus, meine Wohnung steht dir offen. Und hinter mancher Tür ist dann auch noch ein reich gedeckter Tisch zu erkennen oder symbolisch Brot und Wein. Andere Bilder stellen Jesus Christus auch direkt mit offenen Armen an den Eingang dieser Tür. Auch ein sehr schönes Bild. Oder andere nehmen das Kreuz und setzen es an die Tür. Jesus mit offenen Armen, der sagt, komm, egal wer du bist. Ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, ob erfolgreich oder gescheitert, ob verstehend oder fragend, du bist mir herzlich willkommen. Es sind Bilder, die eine große Einladung und eine sehr große Offenheit ausdrücken. Und dann findet ihr auch noch Bilder, in denen dann direkt ein Auftrag an uns ausgedrückt wird. Das ist zum Beispiel die Jahreslosung über ein Boot voller Menschen im Mittelmeer gedruckt. Offensichtlich Flüchtlinge. Und dann steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder ein anderes Bild, recht plakativ, eine Kirche mit vielen Schafen drin und vor der verschlossenen Tür ein Schaf in Regenbogenfarben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder aus einer ganz anderen Ecke, weil Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sind alle Corona-Maßnahmen, die Einschränkung bedeuten, völlig verkehrt. Und deswegen darf ich querdenken, mein Leben ausleben, wie ich das möchte, auch wenn es auf Kosten anderer geht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also Bilder, bei denen politische und persönliche Überzeugungen mit diesem Satz Jesu in Verbindung gebracht werden. Und damit wird natürlich gewissermaßen auch ein Stück göttliche Autorität für die eigene Position beansprucht. Ehrlich gesagt geht mir dieser Schritt von der Offenheit und Annahme Jesu, von dem, was Jesus Christus uns aus seinem Wesen vermittelt, zu diesen Aufträgen, die aus allen möglichen Richtungen auf mich einstürzen und mir vermittelt werden, etwas zu schnell. Denn mit diesem Satz lässt sich natürlich auch jede Menge Blödsinn veranstalten. Damit kann schlussendlich eine Toleranz eingefordert werden, die von nichts und niemandem Halt macht. Mir geht es zu schnell, dass ich plötzlich in göttlicher Absicht alles großartig finden soll, alles tolerieren soll, alles ermöglichen soll. Ich möchte sogar sagen, das kann und will ich nicht. Ich merke, dass ich an manchen Stellen aus Überzeugung intolerant bin und da möchte ich bitte auch erstmal intolerant bleiben dürfen. Ich bin intolerant, wenn eine Mutter ihre 4-jährige Tochter als Schutzschild missbraucht und sie in den Strahl des Pfeffersprays setzt. Ich bin zutiefst intolerant, wenn der Großvater anfängt, seine Enkelin zu missbrauchen, weil die Oma mittlerweile schrumpelig geworden ist. Ich bin zutiefst intolerant, wenn Menschen meinen, ihre eigene Freiheit auf Kosten anderer Freiheiten ausleben zu wollen. Ich bin intolerant, wenn Christen meinen, Probleme durch Gemeindetratsch lösen zu können. Und ich bin wie ihr alle auch intolerant bei vielen Punkten des alltäglichen Lebens. Wir alle haben und setzen Grenzen, persönlich, als Familie, als Gesellschaft. Und deswegen sollten wir auch sehr vorsichtig damit sein, Jesus allzu schnell auf unserer Seite zu vermuten. Oder allzu schnell selbst Jesus sein zu wollen. Vielmehr will ich diesen Vers erstmal nur auf mich selbst beziehen. Und ihn erstmal persönlich nehmen, dieser Einladung folgen, zu Jesus zu kommen. Mich als sein Gegenüber zu erkennen. Ich bin Mensch, er ist Gott. Und ich möchte die Chance wahrnehmen, mich in seinem Licht reflektieren zu lassen. Wenn wir diesen einen Vers nehmen und ihn einfach auf unsere Wünsche und Sehnsüchte projizieren, dann haben wir nicht viel gewonnen. Auch wenn das heute nicht selten die Strategie ist. Man nimmt ein ausdrucksstarkes Bild, schreibt eine Überschrift oder einen Satz drauf, postet ihn und erklärt damit anderen die Welt. Eine Welt, die komplexer ist denn je. Und ich kann vieles verstehen. Ich kann verstehen, dass Menschen gerecht behandelt werden möchten. Ich kann verstehen, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse gestillt sehen wollen. Und ich kann auch verstehen, dass sich Menschen von tiefstem Herzen nach Annahme sehen, dass sie ihre Sehnsucht ausdrücken und ausleben. Aber jetzt wird's spannend. Denn wenn wir uns den Zusammenhang der Jahreslosung anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus genau das mit seinen Jüngern bespricht. Die Jahreslosung ist ja nicht ein Satz, den Jesus einfach mal so nebenbei rausgehauen hat. So als Headline, die man mal schnell bei Instagram posten kann. Sondern dieser Satz ist in einen längeren Abschnitt eingebettet. Und dieser Satz hat einen größeren Zusammenhang. Und schauen wir uns diesen Zusammenhang jetzt mal noch ein bisschen genauer an. Zunächst nochmal Johannes 6, 37. Dort steht vollständig: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das heißt, die Jahreslosung ist eigentlich schon mal nur der zweite Teil von einem Vers. Und es wird schnell deutlich, es geht hier um mehr und vor allen Dingen auch um eine gewisse Einschränkung. Es geht hier nicht zuallererst darum, dass jeder zu Jesus kommt, dass Jesus die Arme ganz weit offen hat, sondern es geht darum, dass Jesus Christus sagt, der Vater, der gibt mir Menschen an die Seite. Gott, der Vater, sorgt dafür, dass Menschen bei mir ankommen. Gott ist der Aktive. Der Vater, der erzeugt eine gewisse Sehnsucht im Herzen. Und ich bin sicher, diejenigen von uns, die von sich sagen, dass sie Christen sind, dass sie Jesus Christus vertrauen, die kennen diese Sehnsucht. Diese kleine Ahnung, dass die Geschichte mit Jesus Christus durchaus wahr sein könnte. Wenn du von dir sagen kannst, dass du Jesus Christus vertraust, dann kannst du von Momenten berichten, in denen Gott eine Sehnsucht bei dir geweckt hat. In denen Gott angefangen hat, deinen Blick auf Jesus Christus zu richten. Und weil da diese Sehnsucht war und ist, und weil da diese begründete Hoffnung war und ist, dass es diesen Jesus wirklich gibt und dass er ist, der er behauptet zu sein, deshalb bist du Schritte gegangen. Deshalb hast du angefangen, dich vertrauensvoll weiter auf diesen Jesus Christus einzulassen. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Also wenn der Vater anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann führt dein Weg in die Arme von Jesus Christus. Der Vater sorgt dafür, dass du zu Jesus kommst und Jesus verspricht dir, sobald du einmal da bist, wird er dich ganz sicher nicht hinausstoßen. Das ist eine große Zusage. Eine wichtige Zusage auch für die nächsten 12 Monate. Denk mal an das letzte Jahr, an diese Momente, in denen du überlegt hast, ob das nicht vielleicht ein Schritt zu viel gewesen ist. Ein Gedanke zu viel, eine Handlung zu viel. Oder denke an diese Momente, in denen du überlegt hast, so wie ich jetzt gerade bin, kann Jesus mich überhaupt nicht mögen. So wie ich gerade bin, kann Jesus nichts mehr mit mir anfangen. So wie ich gerade bin, kann ich von Jesus bestimmt nichts erwarten. Jesus antwortet, nee, der Vater hat dich doch mir gegeben und du bleibst bei mir. Ich, Jesus, werde dich ganz sicher definitiv nicht rausschmeißen. Das ist eine riesengroße Zusage für uns und unsere Lebenskämpfe, in denen wir alle immer wieder stecken. Aber das ist noch nicht alles. Schauen wir jetzt uns mal den weiteren Zusammenhang an. Und ich glaube, in Johannes 6 steckt so viel drin, dass wir ein ganzes Jahr damit beschäftigt sein könnten. Deswegen habe ich jetzt auch mal die Textlesung nicht hierher gepackt, sondern ich möchte euch wirklich Mut machen, diese 71 Verse mal zu Hause zu lesen. Vielleicht heute Nachmittag, vielleicht im Januar auf jeden Fall, euch damit mal auseinanderzusetzen. Da steckt so viel drin. Auf der einen Seite Aussagen, die leicht zu verstehen sind, die total ermutigend sind. Und auf der anderen Seite aber auch Aussagen, die total verstörend sind und die Fragezeichen zurücklassen. Es lohnt sich wirklich, dieses Kapitel zu studieren. Ich habe euch mal eine grobe Struktur mitgebracht. In den ersten Versen lesen wir davon, dass sehr viele Leute Jesus aufsuchen. Jesus hat Kranke gesund gemacht und das war natürlich super attraktiv, denn wenn Jesus so etwas konnte, vielleicht konnte er dann ja auch das eigene Leben zum Besseren führen, es heiler machen, es erfolgreicher machen. Das ist eine sehr verständliche Sehnsucht, warum Menschen zu Jesus kommen. Diese vielen Menschen, etwa 5000 Männer, wird gesagt, bekommen dann irgendwann Hunger. Normales menschliches Bedürfnis. Und Jesus gibt ihnen zu essen. So die weltberühmte Speisung der 5000. Diese wundersame Vermehrung von 5 Broten und 2 Fischen. Daraus werden so viele Fischbrötchen, dass alle satt werden. Jesus stillt dieses menschliche Bedürfnis nach Essen. Und wie reagieren die Menschen? Sie wollen Jesus zu ihrem König machen. Zu einem politischen Anführer. Und auch das völlig menschlich und verständlich. Ein bedürfnisstillenden König, der jeden Einzelnen wahrnimmt, der jeden Einzelnen versorgt und von jedem die persönlichen Bedürfnisse stillt. Ich denke, wir können das gut nachvollziehen. Auch wir wünschen uns ja Regierende, die Entscheidungen treffen, die unser Bedürfnis nach Versorgung, nach Freiheit, nach Ordnung, nach Sicherheit irgendwie stillen. Wie sehr sehen wir uns nach einem Leben ohne Corona, ohne Mundschutz, ohne lästige Diskussionen um Impfungen und einschränkende Maßnahmen? Und wie sehr würden wir jemand folgen, der sagt, ich kann dafür sorgen, dass es jetzt morgen vorbei ist? Wir Menschen sind darauf ausgerichtet, unsere persönlichen Bedürfnisse gestillt zu sehen. Unsere persönlichen Wünsche befriedigt zu haben. Und ich denke, das ist auch oft Ausdruck unserer Gebete. Interessant ist, Jesus zieht sich zurück. Jesus zieht sich zurück, er versteckt sich vor diesen Menschen, die ihn zum König machen wollen. Er will nicht nur dieser bedürfnisstillende menschliche König sein. Und so geht er in die Einsamkeit auf dem Berg. Und am nächsten Morgen, als die Menschen ihn wiederfinden, geht er auf ihre Fragen ein und er legt seine Pläne offen. Die Leute sagen, wir möchten dich als König haben und Jesus sagt, nein, ich bevorzuge zu sterben. Die Leute sagen, wir möchten dich als unseren Anführer haben, als denjenigen, der uns mit Essen versorgt, mit einem Dach über dem Kopf, mit Sicherheit und Freiheit. Und Jesus sagt, nein, ich möchte lieber sterben. Denn das, was ich euch damit gebe, ist so viel mehr als das, was ihr fordert oder wonach ihr euch gerade sehnt. Ich selbst bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und damit macht Jesus gleich 2 steile Aussagen. Einmal diese Behauptung, ich bin vom Himmel aus der unsichtbaren Dimension gekommen. Ich bin dieser ewige Gott. Und zum anderen, ihr braucht mich, meinen Tod und meine Auferstehung. Ohne mich wird eure wahre Sehnsucht und euer Bedürfnis nach qualitativem Leben niemals gestillt werden. Und natürlich ärgert das die Leute. Natürlich enttäuscht das die Leute. Sie haben nicht diese Ewigkeitsperspektive, die Jesus hier anspricht. Sie haben nicht diesen Weitblick, den Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung dann eröffnet. Nein, sie sehen nur das Jetzt. Dieses Bedürfnis nach täglichem Essen. Dieses Bedürfnis nach einem ruhigen Leben, am besten ohne römische Besatzungsmacht. Sie sind abgelenkt, im Prinzip verloren in ihren eigenen Bedürfnissen. Und ich habe mich gefragt, ob es uns nicht oft ganz ähnlich geht. Ich habe den Eindruck, auch wir sind abgelenkt von den Dingen, von denen wir meinen, dass wir sie unbedingt haben müssten. Wir sind abgelenkt von den Erwartungen anderer Menschen. Wir sind abgelenkt von unseren selbst gesteckten Zielen, von denen wir uns so viel Zukunft und so viel Glück erwarten. Wir sind abgelenkt von unserer Sehnsucht nach Anerkennung und Sicherheit und Wohlstand. Und wie oft beobachte ich, dass wir als Christen in Kirche und Gemeinde nicht selten abgelenkt sind von unserem Wunsch und unserem Bedürfnis nach bestimmten Formen und Traditionen. Wir sind verloren in unserer eigenen Frömmigkeit. Jesus spricht hier von einem Leben in Ewigkeit, von einer unmittelbaren Verbindung mit dem Ewigen, die er ermöglicht. Ein Leben in Gemeinschaft mit dem, der das Leben selbst ist. Und das ist natürlich eine Perspektive, die alles verändert. Eine Perspektive, die Prioritäten neu ordnet. Eine Perspektive, die neue Hoffnung, neue Kraft freisetzt. Eine Perspektive, die hilft, mit unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen besser leben zu können. Und eine Perspektive, die manche unserer Ziele und Pläne und Einstellungen auch ganz schön kräftig durcheinander wirbelt. Jesus sagt, ich selbst bin das Brot des Lebens und wer das Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. In anderen Worten, Jesus ist es, der uns diese Verbindung mit dem Vater ermöglicht. Das bin nicht ich selbst. Und auch das durchkreuzt manchen frommen Stolz. Ohne Jesus würde uns die Ewigkeit verborgen bleiben. Es gibt nichts auf dieser Welt, nichts in mir selbst, was mich qualifizieren könnte, was mir die Möglichkeit geben würde, Gott, den Vater, zu erkennen, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, hier bin ich, nehme ich auf. Nein, allein Jesus Christus hat die Tür des Himmels geöffnet, das Reich Gottes nahegebracht und uns eine Ewigkeitsperspektive eröffnet. Und er tut alles, schenkt sein Leben für unser Leben, damit wir im Vertrauen auf ihn diese Verbindung zur Ewigkeit erlangen. Das ist, worüber er damals mit diesen vielen Jüngern, die ihm gefolgt waren, gesprochen hat. Das ist, warum er vom Vater gekommen ist. Und das ist, warum im Glauben, ohne materielle Sicherheit, ohne Garantie auf Gesundheit, Ewigkeit liegt. Konzentrieren wir uns damit jetzt nochmal auf diese Jahreslosung, die wir eben gehört haben. Das vertrauensvolle Kommen zu Christus. Es ist der Vater, der es in uns erweckt. Durchkreuzt, wie gesagt, unseren frommen Stolz. Es ist Gott selbst, der uns in diese Vertrauensbeziehung zu Christus führt, der diese ersten Schritte gegangen ist und uns einlädt, weitere Schritte mit ihm zu gehen. Und es ist Jesus Christus, der uns verspricht, dass er bleibt und dass er dich hält und dich niemals aus dieser unfassbaren Verbindung hinauswerfen wird. Unabhängig von deinem Frömmigkeitsstil, unabhängig von deinem Lebensstil, unabhängig von deinen Prioritäten, er wird dich nicht hinauswerfen, weil er alles, was nötig ist, bereits getan hat. Und deshalb bedeutet Glaube nicht nur zu denken, dass Gott existiert. Glaube bedeutet nicht, die richtigen Glaubenssätze oder theologischen Positionen zu wiederholen zu können. Ja, dass Jesus zum Beispiel Gottes Sohn ist oder die Bibel Gottes Wort. Nein, christlicher Glaube heißt, sich Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott, persönlich anzuvertrauen. Immer wieder persönlich anzuvertrauen. Mit meinem ganzen Sein, mit meinem Hab und Gut, mit meinen Lebensplänen, mit meinen Zielen, mit meinen Sehnsüchten. Mit all dem, was du dir vielleicht auch in Vorsätzen und Wünschen für das neue Jahr vorgenommen hast. Glaube ist eine Hingabe an den, der von sich in Vers 33 behauptet, dass er der Welt das Leben gibt. Darum geht es in diesem Johannesevangelium in Kapitel 6. In Jesus Christus das Leben zu finden. Es ist nicht dein Bekenntnis, nicht dein Lebensweg, auch nicht dein Frömmigkeitsstil oder deine Werte, sondern es ist dieses hingebungsvolle Vertrauen auf Jesus, dass in ihm der Schlüssel zum wahren Leben liegt. Sogar zum ewigen Leben. Und an der Stelle merke ich dann auch in meinen persönlichen Intoleranzen einen kleinen Stachel. Denn so gerne würde ich doch meine Werte, meinen Lebensstil, meine Frömmigkeit, meine Erkenntnis zum Maßstab für alle anderen machen. So gerne würde ich derjenige sein, der den anderen erklärt, wie das Leben richtig funktioniert. Aber der Text sagt mir, es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht auch nicht in erster Linie um dich oder um irgendwelche menschlichen Überlegungen, wie Gott sein könnte oder zu sein hat, sondern es geht darum, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und dass er als Gott auf dieser Erde Menschen einlädt, uns einlädt, mit ihm unser Leben zu gestalten. Es geht um Jesus Christus, der spricht, wer zu mir kommt, den werde ich ganz sicher nicht hinauswerfen. Und deshalb kommen wir jetzt zu ihm, jetzt in diesem Moment. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Im nächsten Lied, im Abendmahl, aber auch in jedem neuen Tag in diesem Jahr 2022. Kommen wir in seine Gegenwart und lassen wir uns von ihm und seiner Perspektive überraschen und auch verändern. Amen.